Das ist Maas und Meister, der Interview-Podcast mit Lina van der Maas und Katrin Meister.
Maas und Meister, da sind wir wieder. Heute haben wir wieder einen tollen Gast dabei. Lina, magst du unseren Gast mal vorstellen?
Unbedingt, ich find's mega. Wir haben diesmal, Achtung, kleiner Trommelwirbel, Jörg Sand mit dabei in unserem schönen Maas und Meister Podcast. Und Jörg, du sprichst jetzt einfach mal für dich selber. Wer bist du und was macht dich zu so einem tollen Typen?
Naja, also ich bin eigentlich von Haus aus Journalist im Automobilbereich, mache das seit 2000 und mache seit 2007 die deutsche Meisterschaft im Offroad Rallyfahren, die German Offroad Masters. Und 2009 haben wir ein Highlight eingeführt. Seit 2009 machen wir ein 24-Stunden-Offroad-Rennen jedes Jahr.
Von dem habt ihr bestimmt auch schon in einer unserer letzten Podcasts gehört, beziehungsweise letztes Jahr auch schon. Wir reden von der GORM oder GORM 24 Stunden in Polen. Dort haben Katrin und ich uns auch kennengelernt. Dort habe ich auch Jörg kennengelernt. Und wie kommst du denn als Journalist dazu, zu sagen, ich möchte unbedingt mal so eine Veranstaltung kreieren? Da gehört ja auch ein bisschen Arbeit dazu, oder?
Ja, also ich, dadurch, dass ich seit 2000 halt in dem Profibereich, sage ich mal, unterwegs bin, auf der Dakar Rallye und auf den Weltmeisterschaftsrallyes im Offroad-Bereich, habe ich mir irgendwann mal gedacht, also es wäre ganz schön, wenn wir sowas in Deutschland auch hätten, vielleicht im kleinen Rahmen. Und es gibt ja auch ein paar Amateurveranstaltungen, die in Nordafrika sind oder in Polen. Das heißt, es gibt ein paar Fahrzeuge in Deutschland und es wäre ganz schön, wenn die auch ein paar Mal öfters vor die Haustür kämen und nicht nur einmal im Jahr irgendwo in Nordafrika. Und dann haben wir angefangen 2007 mit einer kleinen Veranstaltung am Nürburgring auf dem Offroad-Gelände dort. Da haben wir so eine Art Race of the Champions gemacht, also immer so ein K.O.-System, zwei Autos gegeneinander fahren lassen und mit vielen Zuschauern. Das war eine sehr schöne Geschichte. Und dann haben wir es ausgebaut und jetzt halt in Polen die Strecke, die hat halt dann um die 20 Kilometer und da kann man dann auch sich ein bisschen austoben mit diesen Fahrzeugen. Ja.
Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, dass du aus dem Profibereich kommst. Welche Veranstaltung bist du denn selber schon aktiv mitgefahren?
Als Fahrer bin ich gefahren einige Läufe zur holländischen Meisterschaft. Und in Nordafrika ein paar Amateurrallyes. Und als Co-Pilot bin ich im Weltmeisterschaftsläufe gefahren in Dubai, in Portugal und dreimal die Rallye Seidenstraße, also Silkway Rallye in Russland. Aktuell geht die nach China. Und da waren wir auch sehr erfolgreich gewesen. 2012 waren wir Achte gesamt. Das war super für ein Amateurteam. Und dann gab es auch früher eine Deutschland, eine FIA-Rallye, das war die Bacher Deutschland, da sind wir auch zweimal gefahren und waren auch einmal Siebte. Das ist halt immer ein bisschen schwierig, diese Geschichten sind teuer, ne? Also so eine Dakar-Rallye kostet unterste Kategorie, wenn man das Auto selber mitbringt, um die 100.000 Euro. Und bei der Silkway war es halt so gewesen, dass wir die ersten zwei Jahre ohne schnellen Service gefahren sind und das dritte Jahr mit schnellem Service und das waren dann auch schon 25.000 Euro und nachher waren es 35.000 Euro bei der letzten Veranstaltung, wo wir so gut waren.
Heißt schneller Service, dass da jemand mit dir mitfährt, also dir hinterher
fährt? Ja, also du hast ja einen Service immer dabei bei den Rallyes, das heißt, das sind die LKWs, die im Biwak stehen und wo die Mechaniker drin sind und warten, bis du zurückkommst. Und schneller Service heißt halt, dass du einen LKW hast, der im Rennen mitfährt, weil vom Reglement her es nur erlaubt ist, dass die Teilnehmer sich untereinander helfen und von außen ist keine Hilfe erlaubt. Und wenn du einen Service-LKW im Rennen nennst, darf der dir helfen. Und 2011 war es halt so gewesen, dass wir relativ gut unterwegs waren. Wir waren auf dem 11. Platz und haben einen Überschlag gehabt mit dem Auto. Und haben das Ding dann wieder aufstellen lassen von irgendeinem anderen Teilnehmer und haben angefangen, das Auto zu reparieren, also die Reifen, die kaputt waren, gewechselt und so weiter und so fort. Aber der Kühler war halt kaputt und wir hatten keinen Kühler im Auto dabei natürlich. Und wenn wir einen schnellen Service dabei gehabt hätten, das heißt ein LKW im Rennen, hätte der uns einen Kühler geben können und den einbauen können und wir wären das Rennen zu Ende gefahren. Und so war es halt vorbei für uns, das Rennen. Und ja, wie es so ist, 2012, wo wir dann Achte waren, da sind wir quasi mit einem unversehrten, fabrikneuen Auto ins Ziel gefahren. Wir hatten einen LKW dabei, der hätte uns helfen können, aber wir haben nicht gebraucht. Aber naja, lieber einen dabei haben, der nicht gebraucht wird, als keinen haben und dann steht man da.
Wie immer, lieber haben als brauchen.
Schön für die Mechaniker, die dann ein bisschen spazieren fahren konnten.
Ja, die haben auch Spaß gehabt. Die haben mit dem LKW ihre Klasse gewonnen übrigens auch. Das war auch cool.
Super. Und sag mal, Jörg, wenn man jetzt dann irgendwann wahrscheinlich aus einer Bierlaune heraus sagt, okay, ich fange jetzt mal an, in Deutschland irgendwas zu organisieren, das stelle ich mir als einen wahnsinnigen bürokratischen Aufwand vor, bis man sowas auf die Beine gestellt hat. War das so oder habt ihr einfach klein angefangen und aufgebaut?
Ja, das ist, in Deutschland ist es ganz schwierig. Also das ist, also man hat zwei große Baustellen dabei. Die eine Baustelle ist die Sicherheit und die andere Baustelle ist der Umweltschutz. Und wir hatten das große Glück 2007, dass das Gelände am Nürburgring, also ich war eingekauft von dem Geländebetreiber, um das Gelände zu bauen. Also ich habe dann bin mit meinem privaten Geländewagen dahin gefahren, hatte einen Gehilfen mit einem Bagger und dem habe ich dann gesagt, bagger mal ein Loch und ich fahre mal durch, ob das geht und dann bagger mal ein bisschen weiter. So haben wir das Gelände quasi gebaut. Und dann bin ich auf den zugegangen, habe gesagt, pass mal auf, können wir nicht hier irgendwas machen? Und der war auch sehr offen für so Geschichten. Und wir hatten das große Glück, dass dieses Gelände eine komplette Genehmigung hatte. Also nicht nur als Offroad-Gelände, was ja auch schon schwierig ist. Du musst eine Geländegenehmigung umweltschutzrechtlich als Offroad-Teststrecke haben. Dieses Gelände hatte zusätzlich noch eine Genehmigung als Motorsport-Veranstaltungsgelände. Deswegen konnte man da auch schnell fahren. Und das ist in Deutschland quasi ein Unikum gewesen. Leider hat die Nürburgring GmbH, als sie dieses Gelände übernommen hat, versäumt, die Genehmigung mit zu übernehmen. Und jetzt haben die nicht mehr. Also das ist leider wirklich blöd gelaufen dort. Und andere Gelände in Deutschland gibt es wenige, die das haben. Es gibt ein paar wenige, die das haben. Und das andere Problem ist aber auch, dass wir in Deutschland einfach den Platz nicht haben. Ne? Also in Polen, wo wir jetzt das 24-Stunden-Rennen fahren, da haben wir halt auch die Möglichkeit, mal rauszufahren aus dem Gelände und ein bisschen mehr Strecke zu machen. Und ja, wenn man in Deutschland halt hinkommt, sagt, ich will hier was veranstalten und mit dem Geländewagen durchs Gelände fahren, das ist die eine Sache. Wenn man dann sagt, ja, ich will gerne schnell fahren, dann ist es bei den meisten Geländebetreibern schon vorbei. Und 24-Stunden-Rennen heißt ja halt auch durch die Nacht fahren. Und da gab es quasi in Deutschland zwei Gelände, die wir hatten. Das eine ist in Jentschwalde, das gibt es immer noch. Da haben wir so eine Streckenlänge von 10 Kilometer realisieren können. Da sind wir lange gefahren. Und dann waren wir 2 Jahre in Schwerin, da gab es ein Gelände, eine Industriebrache, da hatten wir auch so 17 Kilometer. Das war auch klasse, aber das ist mittlerweile gibt es das auch nicht mehr, weil das jetzt in die ursprüngliche Benutzung zurückgegangen ist. Da wird jetzt halt Industrieflächen werden da gebaut.
Jetzt können wir ja beide mal aus dem Nähkästchen plaudern, weil sowohl Katrin in der Extreme-Klasse als auch ich eben in den lustigen 24 Stunden, 20 Kilometer Runden waren ja beide schon dabei in Polen. Ich erkläre mal kurz für alle, die jetzt noch nicht so richtig wissen, wie man sich das vorstellen kann. Also es startet auf einer Motocross-Strecke, die auch sonst existent ist dort in Olcina, heißt ja der Ort, wo dieses 24-Stunden-Rennen stattfindet. Und was ja das Rennen dort bei dir so besonders macht, Jörg, ist, dass du von den Bauern die Felder mit dazu bekommst für dieses 24-Stunden-Rennen. Das heißt, irgendwann verlässt man die Motocross-Strecke, fährt dann durch den Wald, auch mal irgendwelche Schotterstrecken und biegt dann meistens 90 Grad links ab, wirklich auf den Acker und hat dort dann richtig lange, schnelle Strecken. Und meistens sind ja die Felder vorher bestellt worden. Das heißt, so die Krux des Rennens ist am Anfang immer, es ist tierisch staubig, also man muss immer zusehen, dass man sich schnell freifährt von allen anderen, die man um sich rum hat, um überhaupt was zu sehen und nicht ganz so viel Staub zu essen. Und im letzten oder vorletzten Jahr, dass dann teilweise auch, ich weiß gar nicht, weißt du, was da drauf bestellt wird, also auf alle Fälle war da so trockenes Gras und Stroh, das heißt, es ist am Anfang so ein bisschen wie Fahren auf Eis, weil natürlich diese Halme dann knicken. Aber es macht Spaß und wenn man dann eben mal so 3 Stunden im Kreis gefahren ist, hat sich der Untergrund schon tierisch verändert. Wenn dann der andere mal 3 Stunden gefahren ist, meistens teilen sich 2 oder 3 Leute das Lenkrad, je nachdem wie sportlich man unterwegs ist. Und wenn man dann nach 3 Stunden wieder einsteigt, da hat man meistens schon wieder ganz andere Gegebenheiten. Manchmal regnet es noch dazwischen, dort wo es vorher staubig war, hat man plötzlich Pfützen oder Matsch. Also es ist spannend, um mal den schnellen Teil dieses Rennens zu beschreiben. Katrin, vielleicht magst du mal kurz die Extreme-Klasse beschreiben.
Dazu noch mal kurz sagen, ich bin jetzt bei der Veranstaltung die Extreme nicht mitgefahren, aber ich habe vor 2 Jahren mit der Kamera ein bisschen begleitet und vor allen Dingen auch die Leute, mit denen ich sonst unterwegs bin, begleitet und habe da schon einen guten Einblick gewonnen, dass es wirklich tiefe, vor allen Dingen mit Ablauf der Zeit immer tiefere, saftigere Schlammlöcher gab, wo man schon ordentlich Windeneinsatz hatte, dann spannende Stellen rauf und runter, wo eigentlich alles mit dabei war. Ich wäre letztes Jahr gern mitgefahren, aber leider waren wir da gerade im Urlaub zu dem Zeitpunkt. Jörg, das ist immer in der Urlaubszeit, da müssen wir beide nochmal drüber sprechen. aber vielleicht bin ich dieses Jahr dabei. Da scheint es nämlich ganz gut zu passen, wenn die Pandemie das zulässt. Genau, aber vom Extreme-Gelände beeindruckend gut. Und was ich auch toll fand, als bestimmte Stellen, ich sag mal, den Reiz verloren hatten, wurde dann auch kurz nochmal umgesteckt, damit es spannend bleibt.
Was heißt den Reiz verloren? Hatten dann so viele Fahrzeuge da schon den steilen Hügel runtergefahren? Oder wo geht da dann der Reiz verloren?
Na, der Reiz verloren nicht unbedingt, aber es ist dann so ausgefahren, dass es natürlich, ich sag mal, für die, die so eine Streckenerstbefahrung machen, die haben halt immer die Herausforderung, also das ist halt für die immer krasser als für die, die dann durch die Spuren fahren, oder Jörg?
Ja, also zunächst mal zu dem Termin und zu dem, was Lina gesagt hat mit den Feldern. Also wir haben natürlich die Möglichkeit, die einzigartig ist, dort über die Felder zu fahren. Also das Gelände an sich hat 50 Hektar, das gibt's auch in Deutschland. Aber mit den Geländegewinnen, die wir durch die Felder haben, kommen wir auf über 400 Hektar und das gibt's halt in Deutschland nicht. Und da können wir halt auch Strecken generieren, die wirklich einmalig sind. Also wir hatten die Gerade, die dort von einem ganz großen Ende vom Feld Richtung Veranstaltungsgelände zurückgeht, die ist teilweise 1,8 Kilometer lang und wir haben da Autos schon gemessen mit über 200 beim Rennen. Das gibt's als nur bei der GORM in Europa eigentlich. Und wir sind an diesen Termin gebunden, weil wir natürlich daran gebunden sind, dass wir auf den Feldern fahren, dann wenn die abgeerntet sind. Das heißt, der Termin, der verschiebt sich immer um 2 oder 3 Wochen höchstens im Jahr, je nachdem, was drauf wächst, ob Mais drauf wächst oder Raps oder Weizen oder was auch immer. Und wenn es abgeerntet ist, müssen wir halt drauf fahren, weil wenn wir durch sind, dann wird neu eingesät. Das heißt, wir sind genau in diesem Fenster, wo in diesem Erntefenster, wo wir uns immer mit der Veranstaltung bewegen. Und das ist auch der einzig mögliche Termin. Der ist halt immer im August, was halt auch völlig bekloppt ist. Wir hatten beim ersten Rennen in Olcina, hatten wir den heißesten Tag an diesem Ort seit der Wetteraufzeichnung. Also wir hatten fast 40 Grad. Das war die Hölle und es hat gestaubt, bis der Arzt kommt. Aber trotzdem hatten alle Spaß. Und ja, bei der Extremklasse ist halt so, die haben wir jetzt seit 2 Jahren. Und als du dabei warst, vor 2 Jahren, da hatten wir das erste Mal gemacht. Und da sind die Leute auch so ein bisschen, ja, das ist alles super und ihr macht das ordentlich. Aber es könnte ein bisschen anstrengender sein für uns, hätten wir Spaß dran. So, und dann haben wir gesagt, okay, das Gelände gibt's her im letzten Jahr und vor 2 Jahren habe ich die Strecke halt mit dem Hintergedanken ausgewählt und gescoutet, wo kann man herfahren. Und letztes Jahr habe ich halt die Strecke für die Extremklasse so ausgescoutet und habe geguckt, wo kann man nicht herfahren. Und das war halt sehr geil, weil die Leute dann angekommen sind und haben vorher die Strecke zu Fuß, wollten die abgehen. Und stand dann irgendwann in so einem tiefen Loch, Krater vor irgendeinem 50, 80 Meter hohen Steilhang und haben dann gefragt, ja, wo soll man jetzt langfahren? Und dann hieß es da, ja, ihr müsst halt da hoch. Und da habt ihr einen Vogel, war der besoffen, als ihr die Strecke abgegangen seid? Ja, und das fanden die Leute aber total geil, das war echt eine Herausforderung. Und die mussten ja auch teilweise in einer Runde, wenn sie schnell waren, 3-mal da hoch. Und da das so steil war, ohne Winde, ging ja sowieso gar nichts. Und das hat ordentlich funktioniert und die haben sich auch alle diszipliniert verhalten, weil das ist ja dann auch eine Sache, die da nicht ganz ungefährlich ist. Man muss ein bisschen da sich anstellen und so, dass man da nicht gleichzeitig links und rechts mit den Winden hochgeht. Aber die haben alle Spaß gehabt und für das erste Rennen dieses Jahr, was hoffentlich Mitte Mai stattfindet auf dem gleichen Gelände, haben wir auch ordentlich Nennungen, auch in der Extremklasse, ne? Weil die Leute, das hat sich ein bisschen rumgesprochen auch irgendwie.
Muss man denn da doppelt denken? Also jetzt hast du ja einmal diese schnelle Strecke plus dann eben noch die Extremstrecke. Wie stellst du denn da als Organisator dein Team dann auch auf, damit man da allen gerecht wird und vor allem auch alle Bereiche gleichzeitig abgedeckt bekommt?
Das sind zwei komplett getrennte Teams. Also wir haben so um die 40, 50 Leute im Einsatz, wobei diese Stammmannschaft für das 24-Stunden-Rennen, das sind so 35 ungefähr, und die laufen komplett autark neben dem, für die Extremklasse sind nochmal 15 Leute. Die Extremklasse fährt ja beim 24-Stunden-Rennen auch nur dreimal 3 Stunden, also insgesamt 9 Stunden. Man muss auch fairerweise sagen, dass die Orga-Leute bei der Extremklasse einen angenehmeren Job haben. Nicht unbedingt einen leichteren, aber einen angenehmeren. Die sitzen halt 3 Stunden da, gucken, wie die anderen Bekloppten ihre Autos im Dreck vernichten und abends können sie schlafen gehen. Und die Leute, die 24-Stunden-Rennen Streckenposten machen, die sitzen halt 24 Stunden da an der gleichen Stelle. Und das ist dann doch schon ziemlich anspruchsvoll, allein da durchzuhalten, wenn es staubig ist und so. Also denen kann man auch gar nicht genug danken, dass die da Spaß dran haben, und ohne die wird es auch nicht gehen. Ne?
Ist übrigens für Teilnehmer immer ganz lustig, wenn man im Kreis fährt und da gibt's dann welche, da siehst du dann, ah ja, jetzt sind sie am Frühstücken, jetzt hat er seinen Sonnenschirm ausgepackt, jetzt wird er langsam müde, und teilweise gibt's dann ja auch so Strecken, gerade am Feld, wo es lang geht, da kannst du denen dann auch mal winken, und irgendwann hat man dann auch schon so Lieblingsstreckenposten, also ich suche mir dann immer welche aus und freue mich dann, wenn ich wieder bei denen vorbeifahre, und da gibt's aber auch welche, die sitzen dann an so Stellen, da muss man immer höllisch aufpassen, beziehungsweise bei den 20 Kilometern gibt es halt so ein paar Ecken, die sind eigentlich immer gleich über 24 Stunden, und dann gibt es so ein paar Kurven, die sind wirklich bei jeder Runde komplett anders. Manchmal grätscht auch einer dazwischen oder fliegt einer raus, oder gerade im Wald hast du plötzlich mal ein abgefallenes Rad oder eine Achse liegen, die da vorher noch nicht war, und finde ich immer ganz spannend zu beobachten, wie da eben dann auch die Streckenposten da so mitfiebern und mitarbeiten und da wirklich toll mit im Einsatz sind.
Die müssen auch irgendwo, sag ich mal, mit einem ordentlichen Selbstbewusstsein ausgestattet sein. Wir hatten ja schon den Fall, dass Jutta Kleinschmidt mit einem brennenden Buggy durch die Gegend gefahren ist und mit 5 Meter Feuerschweif hinten dran und Rauchfahne, und hat das gar nicht gemerkt im Staub. Und die musste dann erstmal im Rennen anhalten, also der klar machen, sie muss anhalten, weil sie muss gelöscht werden. Das hat dann nach 2-3 Kilometern geklappt, dass sie sich dann so abgesprochen haben und sich da in den Weg geschmissen haben.
Entschuldigung.
Und haben das Auto gelöscht. Und wir hatten auch schon andere Fälle, dass irgendeiner brennend mit dem Quad um die Ecke kam bei Start und Ziel. Den haben wir dann auch mal gelöscht. Wir hatten auch den lustigen Fall, dass beim 24-Stunden-Rennen in Schwerin, da war einer mit einem Hammer dabei und da war die Ölleitung vom Getriebe irgendwie ziemlich nah am Auspuff verlegt, und ich glaube, den haben wir 6-mal gelöscht während des Rennens, und nachher hatte schon gar keiner mehr Lust, dahin zu gehen. Der Hammer brennt auch schon wieder und der und so. Naja, aber das ist immer beim 24-Stunden-Rennen, gibt es immer lustige Anekdoten, und wir sind auch ganz froh, toi toi toi, dass eigentlich auch noch nichts Ernsthaftes passiert ist. Wir hatten das schlimmste 24-Stunden-Rennen für uns als Veranstalter 2009, das war das erste. Das war auch für die ganzen Teilnehmer neu, und das hat man auch gemerkt. Dann sind die alle losgefahren beim Start, als ob die innerhalb der ersten Runde das Rennen gewinnen müssten. Und wir hatten in der ersten Runde 4 schwere Unfälle. Also 2 Autos haben sich überschlagen. Ich wusste gar nicht, wo ich die Rettung zuerst hinschicken sollte. Und ein Quadfahrer, den hat es auch überschlagen. Und so blöd, dass der in der Kurve in der Pfütze lag, und das Quad lag auf ihm drauf und er drohte uns in der Pfütze zu ertrinken. Also das waren Sachen, die man nicht mehr braucht. Aber wie auch immer, immer haben alle Leute viel Spaß, das ist ganz wichtig, und wir sind froh, dass das dann auch funktioniert für alle und machen das dieses Jahr auch wieder, hoffe ich, dass das alles klappt.
Da gehört dann übrigens auch so ein Sportsgeist dazu, das hatten wir auch bei euch beim Rennen. Es gibt die Jungs von RMX Racing, die räumen da eigentlich fast jedes Jahr irgendeinen der Pokale ab. Und vor 3 Jahren, würde ich sagen, war das, sind wir hinter denen auch vorne gestartet und Andreas oder sein Kollege hat es gleich in der ersten Kurve geschafft, sich aufs Dach zu legen. Und es sind natürlich so Momente, da überlegt man sich, fährt man da jetzt einfach dran vorbei und freut sich, dass man die Chance hat, jetzt gleich vorne zu sein, oder ist man so nett, hält an und hilft den Leuten dann auch wieder auf die Räder. In dem Fall hatte sich dann mein Teamkollege dazu entschieden, zu helfen. Und es sind dann eben auch so Geschichten, die haben dann am Ende tatsächlich vor uns gewonnen, ja, wo einfach Sportgeist auch dazugehört und wo es nicht nur darum geht, drin zu sitzen und zu warten, bis die Streckenposten kommen, sondern sich gegenseitig auch so ein bisschen zu helfen. Und ich denke, das macht auch eure Veranstaltung aus, dass da eben so ein bisschen familiärer Flair auch ist. Und natürlich freut man sich, wenn man gewinnt und vorne mit dabei ist. Dafür kämpft man ja auch 24 Stunden. Aber eben auch, wenn da Gemeinsamkeiten stattfinden oder wenn mal ein Ersatzteil fehlt, habe ich auch schon gesehen, dass dann einer losfetzt und bei sich guckt, ob er das noch irgendwie da hat, damit eben alle so diese 24 Stunden auch durchkommen. Gibt es irgendwas, von dem du sagst, das wäre für dich noch der absolute Traum, das mit umgesetzt zu bekommen, oder das würdest du gerne noch ändern, um es dann wirklich 100% optimal zu haben?
Ja, also wir sind jetzt, das betrifft aber die Extremklasse vor allem, wir haben bis jetzt, weil wir es einfach auch für uns leicht und transparent machen wollten, die Extremklasse in die Zeitmessung von den Rundstreckenfahrern eingegliedert. Und das hat aber dazu geführt, dass wenn die haben ja so Sektionen, wo sie durchfahren müssen, wenn die irgendwie in einer Runde die Sektion nicht geschafft haben, dann haben wir die ganze Runde nicht gezählt, was für die Leute natürlich auch ein bisschen ärgerlich war, wenn die nur von diesen schweren Strecken eine der 4 oder welche, die wir da hatten, in der Runde nicht geschafft haben, hat die ganze Runde nicht gezählt. Und das werden wir jetzt ändern, das erste Mal, ist für die gerechter. Wir werden also dann diese Sektionen, diese einzelnen, die werden dann getrennt nochmal gezählt. Und wenn einer ausgelassen wird, zählt die Runde trotzdem. Das ist so vom Wertungssystem für uns ein Schritt, den wir da für die Gerechtigkeit machen. Das ist ja das Zweite, was wir leisten. Also das Erste ist natürlich, dass wir die Sicherheit leisten müssen für die Veranstaltung. Das Zweite ist, dass wir eine Gerechtigkeit in der Wertung leisten müssen. Und die ist besser, wenn wir das bei der Extremklasse ein bisschen aufteilen können. Ist ein bisschen schwieriger wegen Personal und so, weil das muss ja alles nachgehalten werden vor Ort. Ja, und sonst weiß ich nicht. Also ich bin eigentlich ganz glücklich, wie wir es haben. Natürlich ist die Sportart, die wir da betreiben, Rallye-Raid, die lebt ja eigentlich davon, dass du halt viele andere Gegenden siehst, dass du dich jeden Tag auf einer Rallye irgendwo anders bewegst und Startziel, also du startest in Paris und fährst nach Dakar oder was auch immer. Das können wir nicht gewährleisten. Bei uns ist es einfach, dass die Leute Spaß haben im Gelände, sich in der Natur mit den Fahrzeugen zu bewegen. Und eine Möglichkeit, das auf einem begrenzten Raum zu machen, anstatt auf einer Flächenrallye, die dann noch schwieriger zu organisieren ist.
Jörg, jetzt fällt mir noch eine Frage ein. Ich habe das mitgekriegt, es gibt ja doch die Oldschool-Offroader und dann gibt es die, die das Ganze sehr, sehr sportlich betreiben. Und die einen, die kommen vielleicht stark partymäßig ausgerüstet zu so einem Event und die anderen sagen, nee, ich brauche vielleicht hier meinen Energy Drink und oder meinen Smoothie und dann mache ich vorher noch eine Joggingrunde, dann geht's los. Wie geht denn ihr damit um, dass da so zwei Welten manchmal aufeinander prallen?
Ja, also sagen wir mal so, im Rundstreckenbereich, da sind die Leute auch grundsätzlich ehrgeiziger, hängt auch damit zusammen, dass wir dort auch viele Leute haben, die semi-professionell unterwegs sind, weil sie einfach beruflich in dem Thema unterwegs sind. Also wir haben gerade, was eine steigende oder eine wachsende, stark wachsende Klasse ist, ist die Klasse der UTVs oder Side-by-Side. Und dort haben wir mehrere Händler am Start, die teilweise auch Unterstützung von den Importeuren bekommen. Und natürlich wollen die gewinnen, weil die ja Erfolge verkaufen wollen. Wir haben auch einen Hersteller, der mit seinem Cup bei uns fährt. Da sind natürlich auch wirtschaftliche Interessen mit dem sportlichen Erfolg gekoppelt. Und die haben natürlich auch schon einen professionellen Anspruch. Aber die kommen in dem Metier ganz gut klar. Das funktioniert. Und wir haben auch keine unschönen Szenen gesehen, dass sie sich jetzt da quasi ein bisschen irgendwie nicht regelkonform da bekriegt haben. In dem Bereich Extremklasse ist das anders. Die gehen eigentlich anders. Die fahren eigentlich hauptsächlich für den Spaß und die kommen auch mit großer Musikanlage und machen jeden Abend großes Lagerfeuer und das ist auch, gehört auch dazu. Finde ich auch in Ordnung. Und aber auch in dem Bereich gibt es jetzt mittlerweile ein paar Teams, die da so ein bisschen Ehrgeiz haben und das ist dann eher schwieriger. Aber die kommen damit eigentlich auch alle ganz gut klar und die einen belächeln die anderen und jeder hat seine andere Herangehensweise, aber in dem Sport ist es halt auch so, du kannst weder, extrem noch weniger als in der Rundstrecke, du kannst dich ordentlich vorbereiten, aber es hängt doch sehr viel Glück noch mit dabei und das ist bis zur Dakar Rallye auch nicht anders, das ist mindestens mal ein Drittel des gesamten Ergebnis, es hängt halt echt am Glück. Im Gelände kannst du mal in ein Loch reinfahren oder im Staub was nicht sehen. Deswegen sollte man das auch immer, sag ich mal, etwas leichter nehmen und nicht ganz so ehrgeizig an die Sache rangehen.
Wobei ich muss sagen, da ist wirklich unglaublich schlechter Musikgeschmack dabei teilweise. Also.
So, Lina, du musst aufpassen, sonst verlieren wir die Hälfte unserer Hörerschaft.
Das ist mir egal. Ich hoffe, dass die nächstes Mal bessere Musik einpacken. Also ich hatte einmal eine Physio dabei, eine Kanadierin, die hat mit Motorsport überhaupt nichts zu tun. Die musste ich erstmal dazu überreden, überhaupt zu so einem Rennen mitzukommen, um uns dazwischendurch mal durchzukneten. Und die saß mit erstarrtem Gesicht vor unserem LKW und nebenan lief Johnny Depp, 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 Johnny Depp, Depp, Depp. Und dann sagt sie so, oh my God. Und ich sagte, ja, das ist hier so der Musikstil, der da angesagt ist. Also das ist schon, teilweise fährst du dann auch 3 Stunden und hast noch dieses Lied im Kopf, das da irgendwo geplärrt hat. Also ja, ist eine interessante Nummer teilweise.
Apropos Musikgeschmack, Jörg, wir haben ja auch die Mausenmeister-Playlist, das ist das Kassettendeck. Und du bist jetzt der erste Gast, der hier sozusagen live on tape seinen Tipp abgeben darf. Wenn du einen Lieblingssong hast, vielleicht auch vom 24-Stunden-Rennen aus der Extreme-Klasse gerne.
Nicht Johnny Depp.
Da darfst du das jetzt hier sagen, dann packen wir das auf unsere Spotty.
Es kann auch Schrammel-Techno sein, wenn du da draufstehst. Alles gut.
Hey, ich glaube, da komme ich da nicht so gut mit weg bei uns. Da muss ich mir mal Kopf drüber machen. Aktuell weiß ich nicht. Fühle ich mich, obwohl. Da gibt es ein ganz gutes, das war, glaube ich, die Titelmusik von. Ghost Rider, genau, die Titelmusik von Ghost Rider, die ist ganz gut. Ghost Riders in the Sky in so einer Rockversion. Das ist echt, das ist ein schönes Ding.
Also wir werden auf alle Fälle was suchen. Nachdem du ja selber Fahrer, Teilnehmer, großer Fan von Rally Raids bist, du hast es vorhin ja schon erwähnt, planst du da trotzdem heimlich mal noch irgendwas, dass es auch mal noch eine Rallye gibt mit einem wandernden Biwak und nicht nur eine Nummer und 24 Stunden im Kreis fahren? Oder ist das sehr, sehr schwer?
Da gibt es andere Veranstalter, die das machen. Du kannst mit so einer Rallye auch viel Geld verbrennen. Also in Tunesien oder in Marokko gibt es Veranstalter, die ich gut kenne. Ich hatte da auch mal Ambitionen, aber das mache ich nicht mehr. Es wird eine andere Sache geben, die ich machen werde. Die ist jetzt aktuell auf dem Plan. Ich werde wahrscheinlich an der Dakar teilnehmen nächstes Jahr in der historischen Klasse mit einem historischen Fahrzeug. Und es haben sich auch schon einige von den Grom-Teilnehmern angemeldet, die dort auch fahren werden. Das wird, glaube ich, eine ganz schöne Geschichte. Also das werde ich machen. Und im Sommer, wenn es dann klappt, bin ich vielleicht auch auf der Silkway unterwegs, aber als Journalist dann.
Ja, sehr schön. Jörg, jetzt, wenn du möchtest, dann kannst du noch mal die Termine sagen von den Sachen, die vermutlich stattfinden und vielleicht auch noch 2-3 Worte zum Hygienekonzept, damit einfach die Hörer, wenn sie sagen, das interessiert mich, da möchte ich mich gern anmelden, dass sie dann auch wissen, was sie da erwartet und ja.
Ja, also wir haben den ersten Lauf quasi gecancelt, der wäre im März gewesen. Das hat ja dann wegen der Corona-Geschichte nicht geklappt. Das wäre auf der Offroad-Messe in Kalka gewesen. Der nächste Termin, der ansteht, der ist Mitte Mai. Das ist der Rally Trail Germany Nummer 1 2021 in Olsztyna, Polen. Ist auch gut genannt. Wir müssen natürlich abwarten, wie die Entwicklung da jetzt weitergeht, ob wir da fahren können oder nicht. Es gibt ein Hygienekonzept natürlich und das erste Mal gibt es auch Tests. Das heißt, alle Teilnehmer werden beim Betreten des Geländes Corona getestet und beim Verlassen sonntags auch, damit sie auch diesen Test vorweisen können, um damit in Deutschland wieder einzureisen. Es gibt einen Arzt oder Ärztin vor Ort, die das macht. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich abwarten, ob wir überhaupt fahren können dort. Wir haben auch dafür haben wir einen Reservetermin. Der ist am 20. Juni, glaube ich, ist der, wäre der dann. Also wenn das nicht stattfindet im Mai, wäre das der Reservetermin. Normalerweise hätten wir im Juni auch einen Termin normalen in Deutschland zum Fahren. Wenn wir den ersten Termin schieben müssen, dann würde der ausfallen. Dann sind wir im August in Polen, 24-Stunden-Rennen am 1. August-Wochenende. Das wird hoffentlich stattfinden, hat letztes Jahr ja auch gut geklappt. Mit Hygienekonzept und Fiebermessen und alle Adressen haben wir aufgenommen von jedem, der da war. Mit Masken und Abstand und mit Desinfektionsmitteln. Positiv zu sagen ist, dass wir nach dem 24-Stunden-Rennen letztes Jahr die ganzen Adressen nach 6 Wochen dann vernichtet haben, ohne dass wir einen einzigen positiven Corona-Fall gemeldet bekommen haben. Das war eigentlich ganz gut.
Super.
Und dann haben wir noch Anfang September ein Rennen in Ungarn zum ersten Mal, mit Extremklasse auch, in der Nähe von Budapest auf einem großen Gelände, ehemaliges Militärgelände. Und das Finale wird sein voraussichtlich in Deutschland, in der Nähe von Düsseldorf, in Weeze, in der Nähe von einem, vom Flughafen gibt es auch ein großes Offroad-Gelände, wo wir dann das Finale fahren werden, Anfang Oktober. So ist der Jahresplan jetzt erstmal.
Sehr gut. Facebook, Instagram und eine Homepage hast du ja sicherlich auch. Das schreibe ich auch alles hier unten nochmal in die Shownotes rein, aber du darfst es jetzt auch gerne noch einmal sagen.
Ja, ja, grom-open.de ist die Homepage. Und es gibt eine Facebook-Gruppe, die hat so 2.500 Leute. Das sind Teilnehmer und Interessierte, die, wenn man sich da drauf meldet, dann wird man auch freigegeben, um in die Gruppe reinzukommen. Die ist geschlossen. Und da gibt es halt dann auch die News und Infos für alle Veranstaltungen.
Sehr gut, also klickt euch rein, lest nach, geht schnell in eure Garagen, schraubt noch ein bisschen, macht eure Autos fertig, eure Side-by-Sides fertig und dann sehen wir uns hoffentlich allerspätestens August in Polen, um da mal gegeneinander 24 Stunden ein bisschen durch den Staub zu rockern. Cool, danke, dass ihr...
Genau, und ein bisschen gute Musik zu hören.
Und bringt bitte gute Musik mit. Ihr dürft dann auch neben uns parken und 24 Stunden unsere Nachbarn sein. Cool, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Jörg.
Ja, alles gut. Nicht dafür.
Ja, ich hoffe, wir sehen uns bald.
Jo, bis dann.
Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.